Ja, ich bin dankbar, wieder mal in eurer Mitte zu sein nach so langer Zeit und möchte euch ganz herzlich grüßen von den Geschwistern aus Gießen. Und es ist wirklich schön, wenn man wieder die Gesichter sieht und Anteil nehmen kann in der Gemeinschaft, weil wir auch weiter regelmäßig für euch und für andere Gemeinden beten. Und da ist es wirklich eine große Ermutigung, auch hier mal den Austausch zu haben. Ich bin auch ermutigt durch die Einleitung und besondererweise durch die Schriftlesung zu dem Thema, das ich mit euch ansprechen wollte. Und wir wollen dazu aber ein Kapitel aus der Bibel lesen, das in Gießen sozusagen eine Serie ist. Es geht um das Leben Davids, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir wollen heute ein Kapitel rausgreifen und es dann nochmal anschauen. Natürlich, weil ihr jetzt nicht so sehr an der Serie teilgenommen habt, werde ich es ein bisschen breiter fächern von dem Leben Davids. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass wir eben Gottes Wort hören und verstehen, was er uns hierdurch sagen möchte. Ich erinnere nochmal, wenn wir David anschauen, dann schauen wir nicht in erster Linie auf einen Menschen, sondern wir schauen es aus der Perspektive Gottes. Gott sagt, dass er ein Mann ist nach seinem Herzen. Und das hat etwas zu tun mit dem Herzen von David. Als Samuel hingehen musste, um den neuen König nach Saul zu salben, da sah er Eliab und dachte, das ist der Mann. Das muss der neue König sein. Aber Gott sagte zum Propheten, nein, ich habe ihn nicht erwählt. Und dann sagt er etwas Besonderes. Er sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Wenn also Gott sagt, dass David ein Mann ist nach seinem Herzen, dann geht es aus Gottes Perspektive dem Gott, der die Herzen prüft. Und darum ist diese Betrachtung des Lebens Davids so entscheidend für uns, weil Gott uns hier sein Urteil, sein Licht gibt, um zu sehen, wie er die Dinge beurteilt. Und vielleicht sage ich noch etwas dazu, dass für uns hilfreich ist, gerade wenn wir so ein alttestamentliches Buch betrachten oder so eine Geschichte aus dem Alten Testament. Wir haben uns manchmal so eingestellt oder im Kopf eingestellt, dass es eben die schönen Geschichten sind aus der Bibel. Und es gibt wirklich nichts Vergleichbares wie die Geschichten aus der Bibel. Nichts, das so ehrlich ist, so transparent. Aber wir vergessen dabei oft, dass es Tatsachen sind. Es sind Tatsachen Gottes. Ich weiß noch, als wir mit den Kindern mal in Israel waren und dann fuhren wir mit dem Auto einfach so die Straße lang und auf einmal stand da Nein. Also ein Schild, hier geht's nach Nein. Und sofort reagierten die Kinder und merkten, oh, die Geschichte aus der Bibel hat einen historischen Kontext. Hier ist die Stadt, wo das geschehen ist. Die Auferweckung dieses Jünglings zu Nein. Aber genau das ist, was wir brauchen. Wir müssen sehen, Gott hat Geschichte gemacht. Aber Gott hat nicht nur Geschichte gemacht, sondern Gott hat auch bestimmt, dass ein Teil all dessen, was er getan hat, aufgeschrieben wird. Und er hat es nicht aufschreiben lassen, einfach so, damit die Leute das nicht vergessen an für sich, sondern er hat sogar, indem er, das ist natürlich mit einem Grund, aber er hat sogar, indem er das aufgeschrieben hat, daran gedacht, dass er einmal eine Gemeinde haben wird. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, alles, was aufgeschrieben ist, ist für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Er sagt, Gott dachte sogar an seine Gemeinde und Paulus schreibt es den Korinthern, also diesem heidnischen Volk in Korinth, die sie früher Heiden waren, vom Judentum aus betrachtet und sagt, nein, nicht nur für euch als Volk Israel ist das wichtig, sondern er sagt, für euch als Korinther ist es wichtig, weil Gott, als er diese Dinge aufschrieb, an euch gedacht hat. Um diese Wahrheiten aufzuschreiben, weil sie wichtig sind für euch. Also Gott macht Heilsgeschichte, es sind Tatsachen des Handelns Gottes und Gott wählt aus, was er aufschreibt, weil es notwendig ist. Und wenn wir so das durch das Alte Testament gehen, dann merken wir auf einmal, dass da so viele Dinge stehen und wir fangen erst an zu fragen, wenn wir das verstanden haben, fangen wir erst an zu fragen, warum schreibt Gott das auf? Und heute kommen wir zu einem einer Geschichte, die ein finsteres Kapitel des menschlichen Herzens zeigt und aufdeckt. Etwas, was wir gar nicht wahrhaben wollen, vielleicht für Afrika oder Südamerika oder irgendwo in Korea. Aber das herrscht überall und das werden wir gleich sehen. Also wir schlagen auf 2. Samuel, Kapitel 4. Das Nordreich, die 10 Stämme hatten Ishbosheth zum König gemacht. Das heißt, eigentlich war es Abner, aber sie haben es anerkannt, obwohl sie wussten, dass die Verheißung dem David galt. Und das Südreich Juda und ein Teil von Juda hauptsächlich hatte David zum König gemacht. Und wir sind hier in dieser Zeit, wo ein Bürgerkrieg oder wir können sagen, ein Bruderkrieg herrscht zwischen den 10 Stämmen und dem einen oder anderthalb Stamm. Anderthalb Stämmen, nämlich dem Haus Davids und dem Haus Sauls. Saul war der vorige König gewesen und Ishbosheth war der Sohn Sauls, den Abner hier zum König gemacht hatte. Aber ich lese erst mal das Kapitel. Als aber der Sohn Sauls hörte, dass Abner in Hebron gestorben war, ließ er seine Hände sinken und ganz Israel war bestürzt. Es waren aber 2 Männer, Truppenführer des Sohnes Sauls, der eine hieß Baana, der andere hieß Rekab. Söhne Rimnons, des Beerotiters von den Kindern Benjamins, denn Beerot wurde auch zu Benjamin gerechnet. Und die Beerotiter waren nach Gathaim geflohen und sie haben sich dort als Fremdlinge aufgehalten bis zum heutigen Tag. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er 5 Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesrael. Da nahm ihn seine Amme auf und floh. Und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel er hin und wurde lahm. Und sein Name war Mephibosheth. So gingen nun die Söhne Rimmons des Beerotiters, Rekab und Baana hin und kamen zu dem Haus Ishbosheths, der als der Tag am heißesten war, er aber machte seinen Mittagsschlaf. Und sie kamen bis ins Innere des Hauses, als wollten sie Weizen holen, und stachen ihnen den Bauch, und Rekab und sein Bruder Baana entkamen. Denn als sie in das Haus kamen, lag er in seiner Schafkammer auf seinem Bett, und sie stachen ihn tot und schlugen ihm den Kopf ab, und sie nahmen sein Haupt mit und liefen die ganze Nacht hindurch das Jordantal hinab. Und sie brachten das Haupt Ishbosheths zu David nach Hebron und sprachen zum König, siehe, da ist das Haupt Ishbosheths des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben trachtete, der Herr hat heute meinem Herrn, dem König, Rache gewährt an Saul und seinem Samen. Aber David antwortete Rekab und seinem Bruder Baana, den Söhnen Rimmons, des Beerotiters, und sprach zu ihnen, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat. Den, der mir die Nachricht brachte und sprach, siehe, Saul ist tot, und dabei meinte, ein guter Bote zu sein, den habe ich ergriffen und in Ziklag getötet, um ihm den Botenlohn zu geben. Wie viel mehr, da diese gottlosen Leute einen gerechten Mann in seinem Haus auf seinem Lager ermordet haben. Und nun sollte ich nicht sein Blut von euren Händen fordern und euch aus dem Land ausrotten? Und David gebot seinen jungen Männern, die brachten sie um und schlugen ihnen Hände und Füße ab und hängten sie auf am Teich von Hebron. Aber das Haupt Ishbosheths nahmen sie und begruben es in Abners Grab in Hebron. Wir lesen noch die ersten paar Verse aus dem nächsten Kapitel. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron. Und der König David machte mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn und sie salbten David zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. O Herr, wir bitten dich, leite uns doch. Heilige meine Zunge für deinen Namen und für deine Ehre und grabe uns Ohren, dass wir achten auf das achten, was du, unser Herrscher, unser König, unser Retter, uns zu sagen hast. Amen. Ja, es ist eine grausame Geschichte, allein wenn man sich das irgendwie vorstellt. Aber hier ist es wichtig, dass wir ganz kurz nochmal auf die Situation blicken. Was war denn die Motivation dieser beiden Männer? Also, ich hatte es erst schon kurz erwähnt, aber vielleicht nochmal um des Zusammenhangs willen. Da war eben Joab, also Saul war gestorben im Krieg gegen die Philister. Saul war jahrzehntelang, kann man wahrscheinlich sagen, auf jeden Fall viele Jahre der Feind von David. Er tat alles, um David zu töten und umzubringen, weil er gemerkt hat, dass David wahrscheinlich der Nachfolger ist. Gott hatte zu ihm gesagt, du, dein Königtum kann nicht bestehen wegen deines Ungehorsams. Ich habe einen Mann erwählt nach meinem Herzen, das war David. Er wusste erstmal nicht, dass es David war, aber als er sah, was Gott tat und wie er David segnete und wie er ihn gebrauchte und dann die Frauen sangen, Saul hat Tausende erschlagen, David aber Zehntausende, da entfachte das seinen Neid und auf einmal blickte er neidisch auf David. Und nun verfolgte er ihn und es gab viele Situationen, wo er versucht hat, David umzubringen. Er wollte sozusagen Gottes Ratschluss kippen, indem er David das Leben nahm. Und irgendwann kam eben dieser Krieg. Auch David war da sehr verzettelt. Gott hat ihn rausgerettet aus dieser verzettelten Situation. Auf jeden Fall gab es dann diesen Krieg, an dem Saul und Jonathan und alle Söhne gefallen sind. Und nun fehlte eben der König. Abner war aber der Heerführer unter der Regierung von Saul und er nahm und machte den Ischboschet König. Ischboschet, der Name selbst sagt, ein Mann der Schande. Und wir fragen uns, wie konnte Abner überhaupt daran denken, ihn zum König zu machen? Wir kommen aber gleich darauf noch zurück. Auf jeden Fall machte er ihn zum König. Und so gab es eben ein Reich, das gespalten war unter diesen zwei Königen. Einmal Juda machte David zum König, nachdem Saul tot war. Und Abner machte dann den Ischboschet zum König. Und hier sind wir nun in der Situation, dass es viele Konflikte gibt, auf die wir noch ganz kurz nachher eingehen werden. Auf jeden Fall, dass es viele Konflikte gab und Streit zwischen dem Haus von Ischboschet und dem Haus Davids. Und Abner spielt da eine zentrale Rolle. Im Kapitel vorher wird aber Abner dann getötet von Joab. Hinterhältig von Joab und seinem Bruder getötet, wird umgebracht. Im Grunde genommen, und das ist die Situation, wo unser Kapitel hier beginnt. Der Nachfolger von Saul ist tot. Und hier finden wir eben hier diese zwei Männer, nämlich Truppenführer. Das waren also Große im Reich von Ischboschet. Das waren also Männer, die sehr eng mit Abner verbunden waren. Es waren also Heerführer, Truppenführer in diesem Reich. Und uns werden ihre Namen genannt, nämlich Baana und Rekab. Es wird auch gesagt, wer ihr Vater war. Also sehr detailliert beschrieben, wer diese Männer waren. Und dann wird auch etwas Wichtiges angezeigt, nämlich dass der Vers 4, dass Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn. Das ist nämlich der Mephibosheth. Und wir fragen uns, warum steht das denn hier auf einmal mitten eingeflochten? Und wer ein bisschen die Denkweise damals kannte oder auch die Situation verstehen will, der muss hier stolpern und sagen, warum steht jetzt dieser Vers über Mephibosheth? Okay, später wird er davon berichten, aber hier, warum steht das hier? Es hat einen ganz einfachen Grund. Diese beiden Männer haben sich überlegt, welche Hoffnung besteht jetzt noch für uns? Und ihm mag eins klar geworden, Mephibosheth kommt nicht in Frage. Der ist erstens erst 12, zweitens ist er lahm. Das ist also einer, der gar nicht in Nachfolge antreten kann, weil es wäre ja, es gab Könige in Israel, die mit 8 König wurden. Dieser war jetzt 12, aber für sie war klar, mit dem gibt es hier kein Weiterkommen. Und das ist die Situation hier. Das heißt, für diese Männer stürzte eine Welt ein. Ihre Macht, ihr Machtgefüge stürzte ein. Sie sahen auf einmal jede Hoffnung als verloren. Welche Beziehung sie zu Ishbosheth hatten, wird auch deutlich. Als Truppenführer lebten sie vom Haus des Königs. Sie lebten vom Brote des Königs. Deswegen wird hier wie beiläufig erwähnt, dass sie kamen zu einer Zeit, wo man normalerweise Korn holt aus der Schatzkammer des Königs. Also sie hatten sogar einen Nutzen von Ishbosheth. Und trotzdem machen sie eben diesen Plan, zu kommen und den König umzubringen. Und dieser Plan, den Plan führen sie nicht einfach aus, in dem Sinn, wir würden sagen, in einer Weise, wie man es vielleicht normalerweise erwarten würde, dass sie sagen würden, es ist wichtig, dass wir ihn einfach hier, dass wir ihn einfach töten, sondern sie töten ihn auf grausame Weise. Und das wird auch hier beschrieben. Auf grausame Weise bringen sie diesen Mann in seinem Mittagsschlaf um und dann nehmen sie noch seinen Kopf und laufen dann zu David. Und das zeigt uns im Grunde genommen, was wohl ihre Motivation gewesen ist. Sie hofften nun, da ihre Welt gescheitert ist und all ihre Hoffnungen, Position und Stellung in der Gesellschaft zu haben, gescheitert waren, sie trotz des Nutzens, den sie von Ishbosheth haben, sich selbst sagen, was haben wir davon, was bringt es uns? Und nun denken, sie könnten den höchstmöglichen Nutzen aus der Situation ziehen, dass sie ihn umbringen, ihn töten, obwohl sie all das Gute empfangen haben, um dann zu David zu gehen und dort einen Lohn zu empfangen. Und genau das machen sie auch. Sie töten ihn also auf grausame Weise, fliehen dann über den Jordan, kommen zu David. Und die Art und Weise, wie sie es präsentieren, ist genauso, wie sie höchstmöglich es in ein gutes Licht stellen können. Sie gebrauchen sogar eine fromme Sprache für ihre bösen Motive. Und es ist auch typisch bis heute, dass wir sehr schnell geneigt sind, auch unsere Sprache dem anzupassen, was akzeptiert und anerkannt ist. Und selbst das Göttliche oder Gott selbst muss oft hinhalten für eine Rechtfertigung einer üblen Tat. Jemand hat es mal so gesagt, der Mund muss die blutigen Hände waschen. Und das finden wir überall. Gute Worte, gute Erzählungen, gute Erklärungen für eine selbstsüchtige, egoistische Handlung. Und das war's hier. Und wenn wir das mal wieder runternehmen, also ein bisschen runterbrechen auf das Ausmaß dieser Tat, denn kaum sitzt hier jemand bei uns, der schon einen König umgebracht hat, und zwar noch auf grausame Weise. Aber wir alle kennen es, dass wir böse Motive, selbstsüchtige Motive, Ehrgeiz und Neid in gute Anliegen verpacken und ihm ein frommes Gesicht geben, sodass wir eigentlich den Grund, den wir nach außen angeben, dass wir den wahren Grund, den wir im Inneren haben, nach außen nicht verraten, sondern nach außen hin sogar etwas Frommes bekunden oder eine fromme Handlung bekunden. Der eine sagt, ich muss verantwortlich umgehen mit meinem Geld. Das fordert Gott von mir, um ihn zu ehren. Und er verdeckt damit seinen Geiz, seine Habsucht. Der eine sagt, ich kann ja nicht zulassen, dass dieses Unrecht geschieht. Aber er meint seine verletzten Gefühle, sein Neid und so weiter und so weiter. Und hier merken wir, diese Männer machen genau das Gleiche. Sie bringen sogar, nicht nur sagen sie, warum sie das getan hat, denn sie wissen, sie denken, dass sie David hier einen guten Dienst getan haben, aber sie rechtfertigen ihn damit, wir sehen es in Vers 8, der Herr hat heute meinem Herrn, dem König, Rache gewährt an Saul und seinem Samen. Also der Herr hat heute meinem Herrn. Wir waren nur die Handwerker des Herrn. Wir haben ausgeführt, was längst überfällig war. Was hier passiert ist, steht im Kontext von einigen Kapiteln, die wir jetzt theoretisch vor Augen haben müssten, aber mit die ich mit euch sozusagen nur ganz kurz anreißen möchte, um zu sehen, dass es Kapitel sind, die voll sind vom gleichen Thema. Dieses Buch fängt damit an, also das letzte Buch, und im Hebräischen ist es ein Buch, aber das letzte Buch endet damit, das erste Buch Samuel endet damit, dass Saul sich selbst umgebracht hat. Dann kommt ein Amalekiter und bringt die Krone und die Armreifen des Königs zu David und sagt, er hat ihn umgebracht. Und er wollte auch einen Lohn dafür haben, er lügt also, um den Lohn zu bekommen. Und David reagiert sehr entsetzt und lässt ihn töten. Aber dann geht die Geschichte weiter, dass Abner, der Heerführer von Saul, eben den Ischbosheth zum König macht. Und dann gibt es Krieg und wir sehen dann das Hin und Her von Abner. Abner ist dann als zweiter Mann oder eigentlich sogar als der offiziell der zweite, inoffiziell, aber der erste Mann, nämlich der mächtigste Mann im Land, nimmt die Frau von Saul und Ischbosheth stellt ihn zur Rechenschaft und sagt, warum hast du die Frau meines Vaters genommen? Er ist so ärgerlich darüber, dass er überhaupt zur Rechenschaft gezogen wird, dass er zu David geht und einen Komplott macht und sagt, ich werde dir das Königtum zuführen. David ist dankbar dafür, denn er denkt, er kann ihm wirklich helfen. Und Abner geht auch hin und spricht mit allen Ältesten der Stämme Israel und sagt, und es ist ja hochinteressant, was er sagt, wir wissen, dass Gott den David erwählt hat. Und wir wissen auch, dass er uns eigentlich immer wieder geholfen hat und zum Sieg geführt hat. Und breitet ihm seinen Plan aus. Dann geht er zu David und David lädt ihn freundlich ein und akzeptiert irgendwo den Plan. Aber die ganze Geschichte zeigt David sehr, die ganzen Kapitel zeigen David sehr zurückhaltend, nicht im Vordergrund. Es zeigt also, dass David hier eher verborgen war, sich zurückgenommen hatte. Also nicht jemand, der etwas forcierte, drängte, der irgendwie aktiv, besonders aktiv wurde. Aber das ist, was Abner eben macht und Joab hört davon. Aber da gab es eine Geschichte vorher im Krieg, nämlich, dass der Bruder Joabs versucht hatte, Abner im Krieg zu schlagen, um die Trophäe des Heerführers zu haben. Also um zu sagen, ich habe den Heerführer umgebracht. Joab warnt ihn, Joab sagt, lass es sein. Aber er hört nicht auf die Warnung und Joab bringt ihn um. Da war diese Rache in Joab. Also wir sehen zwei Dinge. Erstens, er nimmt die Frau, die mich gehörte. Er hat diesen Rachegedanken im Herzen, aber er dachte an Macht, an Ehre, an Anerkennung. Und all das bestimmte sein Leben. Und Gott setzt dem ein Ende. Joab tötet ihn hinterhältig im Plan mit seinem Bruder Abisai. Es war gegen Davids Wille. Das letzte Kapitel endet damit, dass David eindeutig bekundet, dass er mit diesem Mord nichts zu tun hat. Aber was uns alle diese Kapitel zeigen, ist eine Welt, die bestimmt ist von Selbstsucht, von Hass, von Ehrgeiz, von Anerkennungssucht, von Verlustängsten, von Rache, von Ungerechtigkeit. Im Kontrast zu dieser Welt steht David. Nicht, dass er frei davon ist. Die Bibel ist so direkt, so offen. Und sie spricht von den Sünden Davids. Aber trotzdem, worum es hier geht, wird deutlich, oder worum es hier thematisch geht, genau dieses sehen wir. Hier sehen wir den Kontrast von David, hell aufleuchten. Als er hört, dass Saul tot ist, dann dichtet er ein Klagelied und lehrt es alle Stämme Israels. In diesem Klagelied wird Saul, ich nehme nur Saul heraus, auch Jonathan, aber Saul als Held besungen. Und er sagt, ihr Frauen trauert über den Tod Sauls. Und alles scheint, oder es nicht scheint so, sondern es ist offensichtlich, die Bibel zeigt eindeutig, dass David wahre Trauer hatte um Saul. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen und dann, Entschuldigung, dass er Warentau hatte, gleichzeitig zeigt seine Reaktion, und hier die Reaktion beim Amalekita wird sehr deutlich. David war von Gott bestimmt als der neue König. Sozusagen, das Königtum wurde in manchen Situationen seines Lebens, kam in manchen Situationen seines Lebens zum Greifen nahe. Es war sozusagen nur eine kleine Hürde, die es noch zu überwinden galt, dass er König sein würde. Und dann kommen diese Männer, dieser Amalekiter, und er bringt ihm schon die königlichen Diademe, den königlichen Schmuck und sagt, schau, du hast das, wozu du eigentlich bestimmt bist. Und David lässt ihn töten, weil er Unrecht getan hat. Es war gelogen, aber er hat es gesagt. Und hier diese zwei Männer. Es war nun mal die Situation, er konnte nicht König sein, weil Ishbosheth König war. Diese Männer haben ihm eigentlich geholfen, um schnell zum Königtum zu gelangen. Und David hat kein Interesse an dem Nutzen, den er davon hat, sondern im Gegenteil, er nennt sie Männer der Bosheit, die einen gerechten Mann umgebracht haben. Das war der Sohn Sauls. Also sowohl bei Saul als auch bei seinem nichtsnützigen oder nichtswürdigen Sohn, zumindest nach dem Namen, sehen wir die gleiche Haltung bei David. Und hier denken wir an mehrere Situationen, wo er aber selbst in der Situation war, dass er Saul hätte umbringen können. Und seine Männer, nämlich die gleichen Männer, die hier auch aktiv waren, unter anderem, seine Männer sagen ihm, das ist die Gelegenheit Gottes. Endlich kannst du deinen Feind umbringen. Und wir stellen uns nur mal vor, Saul versuchte David die ganze Zeit umzubringen, zu töten. Und er nimmt jede Gelegenheit wahr, um diese Möglichkeit umzusetzen. Er verleumdet ihn, er stellt ihn als Feind dar, er tut so, als wäre David der Feind, der ihn umbringen will und dass er sich nur verteidigen muss und so weiter. Und jetzt bringt Gott mehrere Situationen hervor, in denen es offen, wo man sagen kann, das ist doch Gottes Situation. Gottes Situation hat hier dir den Vorteil verschafft, dass du endlich dir Recht verschaffen kannst gegen deinen Feind. Und was macht David? Er sagt, nein, er ist nicht mein Feind. Ich bin zwar sein Feind, aber es ist nicht mein Feind. Und er nutzt die Gelegenheit nicht. Und seine Leute drängen ihn. Seine Männer drängen ihn und sagen sogar, und rechtfertigen es wieder fromm, sie sagen sogar, das ist Gottes Gelegenheit. Gott hat deinen Feind in deine Hand gegeben. Und als er zögert, da sagen sie, komm, ich mache das für dich. Und schau mal, so einfach kann man sozusagen etwas nicht selber machen, aber zugucken, wie andere es machen und es dulden. Und David ist hier sehr vehement und sagt, nein, es darf nicht sein, ihr dürft nicht den Gesalbten des Herrn umbringen. Und all diese Geschichten zeigen etwas sehr Entscheidendes, nämlich den Kontrast zwischen dem Verhalten Davids und dem Verhalten seiner besten Männer, des ganzen Umfelds, der mächtigsten Männer. Und wir merken etwas, dass es aus tiefstem Herzen kommt. Hier herrscht eine andere Gesetzmäßigkeit, ein anderer Maßstab, eine andere Beurteilung, eine andere Bewertung im Herzen Davids, wie in seinem ganzen Umfeld. Oder bringen wir es noch etwas näher in unser Leben hinein und stellen uns die Frage und sehen es mal gerade vom Kontrast. Diese Haltung Davids leuchtet nicht in einem harmonischen, herrlichen Umfeld hervor. Sie kommt nicht es ist eine Pflanze, die nicht auf einem neutralen Boden hervorsprießt, sondern auf feindlichem Boden. Er handelt gegen den Rat seines Umfeldes, gegen die Beurteilung seines Umfeldes, Er widersetzt sich dem Urteil des Umfeldes seiner nächsten Männer und sagt, nein, nie und nimmer werde ich tun, was ihr von mir wollt. Und gerade in der zweiten Geschichte, als er mit Abisai, seinem Cousin, darüber ging, also zu Saul ging, als er in der Wagenburg war und sie wirklich da schlafend neben ihm standen, da wird deutlich gemacht, mit welcher Vehemenz David ihm warnt, auch nur seine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen, weil er eben der Gesalbte des Herrn ist. Übertragen wir das mal ganz kurz auf uns, bevor wir etwas näher darauf eingehen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir sehen im Mann nach dem Herzen Gottes ein anderes Gesetz herrschen, als das Gesetz, das in seinem Umfeld, bei seinen besten Leuten, in diesem Kontext herrschte. Hier war jemand, der bestimmt war von anderen Prinzipien, von anderen Werten, von anderen Zielen. Er war bestimmt, der König zu sein, hatte die Verheißung, der König zu sein, und er griff nicht nach dem Königtum, obwohl er es vorher tun konnte. Und wir stellen uns die Frage, was war der Grund, dass er das tat, und was ist die wahre Ursache oder was offenbart, worin dieses Gesetz bestand. Und die Geschichten, in denen er, und hier auch die Antwort, die er den Rekab und Baana gibt, oder den Amalekitern, dem Amalekiter gibt, und die er Abisai gibt, und die er seinen Männern gibt, als er Saul umbringen konnte, macht deutlich, was die wahre Quelle seines Handelns war. Alle diese Texte reden, hier bei unserem Text war es Ishbosheth, da redet er nicht vom Gesalbten des Herrn, sondern da sagt er einen gerechten Mann in seinem Bett erschlagen, aber es war eben der Saul, es war eben der Sohn Sauls. Aber die anderen Texte, wo er da Saul hätte umbringen können, da sagt er immer, ich taste ihn nicht an, weil er der Gesalbte des Herrn ist. Nun, das klingt erstmal nur nach einem Namen. Ich will die Bedeutung noch ein bisschen herausstreichen. Saul hatte in der Zwischenzeit, weil er David so hasste, seine Frau einem anderen gegeben. Auch das kommt hier im zweiten Buch etwas raus. David wollte die Michal, das war die Tochter Sauls, wiederhaben. Das wäre jetzt ein Thema zu weit, darauf einzugehen, ob das recht war oder nicht, aber das zeigt eindeutig, oder die Geschichte zeigt, dass er die Michal unbedingt wiederhaben wollte. Überlegt euch doch mal, Saul hat nicht nur David sein Leben lang verfolgt, ihn nicht nur verleumdet, ihn nicht nur vom Volk Gottes ausgeschlossen und wie viele Psalmen sagen, ihn nicht nur davon ausgeschlossen, dass er in den Tempel gehen konnte, was sein größtes Verlangen war, sondern er nimmt sogar ihm seine Frau weg und gibt sie einem anderen. Welche Gemeinheiten musste er ertragen? Welche Ungerechtigkeiten musste er ertragen? Und die Bibel zeigt in allen Dingen, dass David nicht sagt, er ist mein Schwiegervater, sondern David sagt, er ist der Gesalbte des Herrn. Und genau hier ist das Geheimnis. Er sieht Saul aus der Perspektive Gottes. Er beurteilt die ganze Situation aus der Perspektive Gottes. In all diesen Dingen vergisst er nicht, dass Saul nicht der Feind ist, der ihm entgegentritt, nicht der ist, der sein Leben mehrmals versucht hat wegzunehmen, nicht der ist, der ihm das Elend bringt, dass er in Höhlen hausen muss, dass er nicht weiß, was er essen muss, dass er mit den Verbrechern des Landes Umgang haben muss. All diese Dinge stehen auf einmal nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht nur eins: Er ist der Gesalbte des Herrn. Und das genau zeigt die Perspektive. Er sieht Gott über allem. Er sieht Gott über allem. Und hier wollen wir das einmal ganz kurz für uns auf den Punkt bringen. Wir wollen die Frage stellen, Oder wir wollen sehen, David ist der Mann nach dem Herzen Gottes und Gott offenbart etwas sehr Entscheidendes, nämlich dass im Gegensatz zu seinem Umfeld in David ein höheres Gesetz herrschte als in seinem Umfeld. Und dieses Gesetz war für ihn so entscheidend, dass er sein Leben nach den Prinzipien ausrichtete, nach diesen Prinzipien ausrichtete und nicht nach den Gesetzen seines Umfelds, der Menschen um ihn herum. Wie oft sind wir bereit, Dinge zu rechtfertigen, als nicht so schlimm anzusehen, zu akzeptieren und zu dulden, wenn wir dadurch unser Gesicht bei den Menschen nicht verlieren. Wie oft entscheidet, ob ich etwas tue oder nicht tue, nur der einfache Gedanke, was werden andere darüber denken? Wie viele Frauen sind bei ihrem Mann geblieben, weil sie die Schmach fürchteten? Wie viele Männer bei der Frau, was sich überlegt haben, was werden andere dazu sagen? Auch von der aktiven Seite könnten wir diese Frage stellen. Aber das Entscheidende ist, dass das neue Herz sich dadurch offenbart, dass es nicht nach den Prinzipien dieser Welt handelt. Ich übertrage auf uns, auf die Gotteskinder, sondern dass die Gesetze seines Gottes in seinem Herzen herrschen. Nicht nur in den Taten, sondern in seinem Herzen. Wenn wir die Psalmen lesen, dann merken wir etwas sehr Entscheidendes, denn viele dieser Situationen werden in den Psalmen aufgegriffen. Manche Psalmen sind konkret zugeordnet, manche Psalmen sind allgemein, dass wir sie auf verschiedene Situationen anwenden, in verschiedenen Situationen im Leben Davids anwenden können. Aber eins sehen wir in all diesen Psalmen, nämlich dass David seine Situation vor Gott ausbreitete und dass er eine größere Sorge dafür hatte, dass er mit Vertrauen, mit Anbetung antwortet auf Gottes Handeln und nicht, dass Gott ihn aus der Situation errettet. Er betet im Krieg dafür, dass er ruhig ist und dem Herrn vertraut und dankt ihm dafür, wenn er ruhig sein darf und schlafen kann, weil Gott ihn beschützt. Merkt ihr, was er tut? Er zeigt im Grunde genommen, dass es ihm wichtiger ist, in den verschiedenen schwierigen Situationen Gott zu preisen, als dass Gott ihn aus der Situation errettet. Das heißt nicht, dass er nicht dafür betet, errettet zu werden. Das tut er, aber wir sehen eine Priorität in seinem Handeln. Eine Priorität, dass Gott gefallen hat, dass er Gott ehrt mit der Antwort seines Herzens. David ist nichts anderes als hier ein Muster, ein Vorbild, eine Vorschattung des wahren Sohnes Davids, des Herrn Jesus Christus. Er zeigt etwas vom Werk Gottes im Leben eines Menschen im Alten Testament. Wir sehen David auch als Sünder. Wir sehen auch, wie er wirklich grundsätzlich dagegen versagt, dass die Situation mit, wenn ihr die Bibel kennt, wisst ihr, die mit dem Nabal, wo er den einfach umbringen will. Das ist die Situation, wo er zu den Philistern geht, weil er sagt, ich werde doch versagen. Wir sehen also, diese Haltung Davids, dieses Bewahren seines Herzens ist nicht, auch bei David, nicht etwas Selbstverständliches, aber etwas, wohin er immer wieder zurückkehrt und wo Gott ihn immer wieder zurückbringt, dass diese Dinge maßgeblich sein Leben bestimmen. Und wir diesen Charakter Davids bis heute so nachlesen können. Der Sohn Davids, Jesus Christus, kommt dann auf die Erde. In ihm sehen wir es in vollkommener Weise. Ohne Sünde, ohne Tadel, ohne Aufhören vertraut er seinem Gott. und führt in vollkommener Weise es auch für David aus, damit David gerechtfertigt vor Gott Erbe des ewigen Lebens wird. David konnte nun nur ein Mann nach dem Herzen Gottes sein, weil er auf den sah, den Gott einmal senden würde, auf seinen Sohn, und wusste, dass seine Gerechtigkeit in ihm ist, dass all sein Unrecht und sein Versagen in ihm gesühnt werden würde. Davids Hoffnung war der Sohn Davids. Gott hatte ihm durch einen Eid die Verheißung gegeben. Darauf setzte er sein Vertrauen. Deswegen sagte David auch: glückselig, dem die Sünden, glückselig der, dem die Übertretungen vergeben sind und dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Aber schauen wir nun mal auf den Sohn Davids, auf Jesus Christus. In der Bergpredigt sagt er: glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Aber dann will ich jetzt einfach nur die Dinge vorlesen, die jetzt ganz direkt Bezug nehmen auf David. Vers 10, Matthäus 5, Vers 10, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Warum wurde David verfolgt? Nur deswegen, weil Gott gesagt hat, du sollst der nächste König sein. Er hat dem Saul nichts Böses getan, im Gegenteil, er hat ihm viele, viele gute Dienste erwiesen, aber er wurde verfolgt wegen Gottes Gnadenwahl, wegen der Gnadenwahl Gottes. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Was wurde er verleumdet im ganzen Land Israel? Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Freut euch und jubelt, sagt Gott, sagt der Sohn Davids. Und dann sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt nicht, sagt er, dass es was hinauswirft, dass die Leute es zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Ich überspringe jetzt. Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dann kommt eine besondere Passage über die Bedeutung des Gesetzes. Und Jesus sagt, dass nicht eines von seinen Gesetzen aufgelöst wird und dass er gekommen ist, um sie alle zu erfüllen. Und dann Vers 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und noch eine Passage, auch aus der Bergpredigt. Wie gesagt, es gibt so viele hier, aber nehmen wir die ab Vers 43. Das betrifft ja David direkt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus zeigt hier, dass in seinen Kindern ein Gesetz herrscht, das über allen Gesetzen dieser Welt, des Miteinanders, des Umgangs miteinander, erstens erhaben ist. Erhaben ist. Es ist das bestimmende Gesetz über alle die, die er glücklich preist. Diejenigen, die nach seinem Herzen sind, sind die, in denen das himmlische Gesetz herrscht. Und das himmlische Gesetz ist über allen Gesetzen. Und sie sind Leute, die sich ausrichten und sagen, über all den Verhaltensregeln einer Gesellschaft und selbst gegen den Druck einer Gesellschaft werde ich an einem festhalten, der Herr ist König und seine Gesetze sind entscheidend. Und was er will, das ist entscheidend und nicht, was Menschen wollen oder tun oder wie sie handeln und nach welchen Prinzipien sie handeln. Also Neid ist nicht selbstverständlich, Hass ist nicht selbstverständlich, Ehrgeiz ist nicht selbstverständlich. Nein, ich will mich an diese Dinge nicht gewöhnen, auch wenn sie Alltag sind. Und bei David waren sie Alltag. Und trotzdem sie der Alltag waren, bestimmten sie nicht sein Leben. Warum? Weil ein höheres Gesetz da herrschte. Und Jesus macht es ganz einfach. Er sagt, okay, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Worin sieht man, dass ihr Jünger seid? Dass ihr Salzkraft habt, dass ihr Licht seid in dieser Welt. Genau darin, genau darin. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Betet für die, die euch beleidigen. Also da flucht dir jemand, da verleumdet dich jemand. Dann macht er dein Leben schwer. Da dreht er die Wahrheit um. Da will er dich stürzen, aus Konkurrenz denken. Da verdreht er die Wahrheit. Und was sollst du tun? Ihn segnen. Ihn segnen. Segnet ihr euch fluchen. Da ist jemand so niederträchtig zu dir, dass er dich richtig beleidigt. Und wo die Ehre bei jedem von uns gekränkt ist, das weiß jeder am besten. Wir haben kennen alle Situationen, wo unsere Ehre so richtig tief gekränkt ist. Und Jesus sagt, segne den. Hier ist meine Erinnerung für dich. Du hast aufgehört, für den zu beten, jetzt fang wieder an. Oder vielleicht, du hast noch nie für ihn gebetet, fang wieder an, für ihn zu beten. Tu ihm wieder Gutes. Und er lehrt uns so, dass diese Gesetze, die sind, die seine Kinder bestimmen. Das Besondere, was weit über David hinausgeht, ist, dass dies der Sohn Gottes ist. Und dieses Leben bestimmte das Leben des Sohnes Gottes. Kannst du Christus rühmen und seine Herrlichkeit und seinen stellvertretenden Tod und gleichzeitig seine Gesetze als nebensächlich, unwirksam für dich, unrelevant für deinen Alltag abtun? Kannst du Christus ehren und ihn lieben und gleichzeitig sagen, es ist nicht so schlimm, wenn ich meinen Feind hasse? Ich kann es doch erklären, warum ich ihn hasse. Ist es nicht so schlimm, dass ich bitter bin? Er war doch so unrecht zu mir. Schaut, das ist genau das, was wir hier sehen, was Jesus uns hier lehrt ist, nämlich diese Dinge zu lösen von dem, was Menschen getan haben und Gottes Perspektive zu sehen, dass Gottes ist, der dies in, unser das Leben des Menschen bringt, damit, und es sind Gelegenheiten, ja, wir könnten sagen, David hatte hatte die besten Gelegenheiten, um sich endlich Ruhe zu verschaffen, aber er sah diese Gelegenheiten nicht als von Gott an, obwohl seine Freunde gesagt haben, das war Gott, der es gemacht hat. Er sagt, nein, das ist nicht von Gott. Nie und nimmer werde ich mich versündigen. Nie und nimmer kann es eine Gelegenheit sein, wenn ich dabei die Gesetze meines Gottes. Und ihr merkt, was ich meine. Ich meine nicht einfach, du sollst, sondern die Gesetze meines Gottes. Sind die Gesetze der Bergpredigt, diese verlasse und meinen Gott dadurch verunehre. Und schaut, Jesus kam, um das zu leben. Ist das nicht die Herrlichkeit Jesu? Und rühmen wir nicht die Herrlichkeit Jesu genau darin, dass er gerade am Kreuz bei all dem Unrecht, bei der ganzen Feindschaft, bei der ganzen Bosheit die Herrlichkeit seiner Sanftmut, seiner Selbstverleugnung, seiner Liebe, seiner Hingabe sehen und rühmen. Ist das dein Ruhm? Wenn es dein Ruhm, wenn Christus dein Ruhm ist, dann müsste es in dir bewirken, dass du ein Verlangen hast, zu sein wie Jesus. Es geht nicht darum, wo du gerade stehst, wo gerade dein Kampf ist. Aber lieber Freund, ich möchte es ganz deutlich sagen. Wenn du sagst, ich bin doch nicht Jesus und damit deine Sünde rechtfertigst, stellst du in Frage, ob Christi Gesetze überhaupt in deinem Leben herrschen. du verachtest seinen Charakter, sein Wesen, seinen Maßstab. Es geht nicht darum, dass wir alle versagen. David ist das Bild. David wird zeigt in vielen Situationen, dass er versagt hat. Aber er kehrt immer wieder zurück zu dem, was Gott gefällt. Und gerade seine Buße und seine Umkehr zeigten, wie ernst er das Gesetz seines Gottes nahm. Auch wir können ihm hier in dieser Weise folgen. Und Christus hat nicht nur dieses Leben vorgelebt, und wir sehen nicht nur die Herrlichkeit dieses Lebens, sondern wir tragen auch den Nutzen dieses Lebens. Denn nur so, weil er die vollkommene Gerechtigkeit erfüllt hat, werden wir vor Gott als Gerechtfertigte stehen durch den Glauben an sein Blut. Wie kannst du diese Gerechtigkeit annehmen, sagen, dass du in dieser Gerechtigkeit stehst und gleichzeitig diese Gerechtigkeit verwerfen? Und wir sehen etwas Entscheidendes. Calvin hat es so in seiner Ausführung, als er beginnt sozusagen, das Leben Gottesfurcht, wie Gottesfurcht unser Denken prägt, also wie Gotteserkenntnis immer zu Selbsterkenntnis führt, dann führt er eine der ersten Pflichten auf und sagt, es ist schon komisch, oder er sagt nicht das Wort komisch, aber er sagt, es ist schon erstaunlich, dass im Neuen Testament eines der wesentlichsten Merkmale dessen, was von einem Gotteskind verlangt wird, die Selbstverleugnung ist. Die Selbstverleugnung. Nicht was ich will, sondern was der Herr will. Wie oft wollen wir, dass Gott die Situation klärt? Wie oft wollen wir, dass er für uns eintritt? Wie oft beten wir, dass Gott die Umstände ändert und merken nicht, dass es Gottes Gelegenheiten sind, genau das zu lernen, was wir sein sollen? Selbstverleugnung. Selbstverleugnung. Es sind die besten Mittel, Gottes Charakterzüge in uns hervorzubringen. Die Verfolgungen Sauls, die Gemeinheiten Sauls, selbst als er seine Frau einem anderen gab und tief das Schwert in seine Seele bohrte, wusste David eins: Gott hat es getan. Josef macht es so deutlich. Seine Brüder verkauften ihn als Sklaven, wollten ihn umbringen, verkauften ihn als Sklaven, waren schon am Leben gemein zu ihm. Dann kam das Unrecht noch weiter. Die Frau von Potiphar verleumdete ihn. Er wurde bestraft, obwohl er nur Gutes getan hat, war im Gefängnis. Der Psalm sagt, sein Hals kam in Eisen, seine Füße in den Stock, bis das Wort des Herrn ihn geläutert hatte. Das ist interessant, ne? Gott sagt, ihn würdige ich, bei dieser Gemeinheit habe ich ein Ziel, nämlich den Josef zu läutern. Müsste nicht die Frau von Potiphar geläutert werden? Müssten nicht die Brüder Josefs geläutert werden? Der Text sagt, ich bin beim Josef dran. Und als dann seine Brüder kamen, dann sagt er, ihr habt das Böse gemeint. Er macht das Böse nicht gut und auch David macht an keiner Stelle das Böse gut, aber er tut etwas sehr Entscheidendes. Oder Josef tut etwas sehr Entscheidendes. Er sagt, Gott hat es gut gemacht. Merkt ihr? Er sieht Gott. Er sieht die Perspektive Gottes. Er sieht Gott als den ersten Handelnden in seinem Leben. Und jetzt könnten wir sagen, okay, deswegen erdulde ich das, deswegen habe ich das akzeptiert. Und jetzt seht ihr ja, was für einen Vorteil ich hier habe. Dass ich der König, der Unterkönig von Ägypten habe, bin und alle Macht habe, und das so richtig ausnutzen kann, dass ihr mir jetzt unterworfen seid. Nein, er geht noch einen Schritt weiter. Und da sehen wir genau die Gesetze seines Königs. Nämlich des obersten Königs aller Könige in seinem Herzen. Er sagt, Gott hat mich hierher gestellt, um euer Diener zu sein. Um euch am Leben zu erhalten. Um euch Gutes zu tun. Ist das nicht, was Jesus sagt? Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Betet für die, die euch beleidigen. Wie wäre es denn, wenn du jetzt anfängst, diese Gesetze ins Leben zu bringen, anzuwenden, anzuerkennen und anzuwenden indem du zuallererst zu Gott kommst und ein Schuldbekenntnis bringst. Wieder neu von Vergebung lebst. Neu zum Herrn kommst und sagst: Herr, wie sehr habe ich mich an die Gesetze Ahabs und Abnas und Asaels und und Rekabs und Banas gewöhnt. Ich will zurückkehren zu deiner Herrschaft, zu deinem Königtum und so wieder neu zur Herrschaft kommen, zur Herrschaft in diesem Leben, das mir nicht in erster Linie um meinen Vorteil geht, um meinen Nutzen, sondern um deine Ehre, sodass ich wiederum dir nachfolge. Merkt ihr? Selbst wenn meine Frau was sagt, was mich verletzt, trifft das Wort mich und sagt: Es geht nicht um deine Verletzung. Du hast einen Grund, sie zu segnen. Du hast einen Grund zu beten. Du hast einen Grund, den Herrn zu suchen. Du hast eine Lektion zu lernen. Dein Vater sagt es so bei seinem kleinen Sohn. Der Sohn war sehr, sehr widerspenstig, über alle Maßen im Vergleich zu anderen Kindern. Und er ging zu Gott und demütigte sich und sagte: O Herr, ich habe wahrscheinlich ein sehr hartes Herz, dass ich so einen Sohn brauche. Der Name ist von Gott. Schaut, es ändert alles. Es ändert alles. Und Gott führt uns hinein in diese Herrlichkeit und er will uns so die Charakterzüge seines Sohnes, die himmlischen Gesetze in unser Leben schreiben. Und wenn Gott uns als Kinder angenommen hat, dann wird er an uns handeln, dann wird er uns nicht durchkommen lassen, wie er es bei David nicht getan hat. Dann wird er Menschen unser Weg in Leben bringen, die uns hier herausfordern, die uns Unrecht tun, aber auch die uns stärken und ermutigen, genau diesen Weg zu gehen. Was ist das Geheimnis von Davids Herzen? Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Drei Dinge, die eigentlich eins sind. Das, was ich gerade gesagt habe, ist Gottes Perspektive bewahren. David sagt es so: Dafür bete ich bei den Ephesern, dafür bete ich, dass Gott euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt in der Kenntnis seiner selbst. Im Kolosserbrief haben wir es so schön gelesen, gerade, das hat mich sehr ermutigt, da ihr mit Christus gestorben seid. Merkt ihr die Bedeutung? Gestorben. Du dir selbst gestorben. Du bist nicht mehr dein Eigentum. Deine Interessen, deine Ziele, dein Wert. Dein Ruf, dein Ruhm, dein Name ist gar nicht entscheidend. So trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist, setzen zur Rechten Gottes. Trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist. Also Gottes Perspektive müssen wir zurückkehren zur Perspektive Gottes. Bete, dass du deine Situation, dein Leben, deine Umstände wieder neu aus Gottes Hand nimmst. Und Gott bringt diese Umstände nicht in dein Leben, damit du deine Sünden rechtfertigst mit den Sünden deiner Mitmenschen, sondern damit du durch die Sünden deiner Mitmenschen verändert wirst in sein Ebenbild, geheiligt wirst. Zweitens, sieh die Verheißung. David ist in wunderbarer Weise ein Beispiel für uns, denn er hatte die Verheißung, der König über Israel zu werden. Aber er musste verfolgt werden, Leid tragen, in Höhlenhausen Unrecht ertragen, in der Gemeinheit dieser Welt dem Herrn nachfolgen. Und gleicherweise ist das unsere Berufung. Aber wie wichtig war es, dass Jonathan zu ihm kam und seine Hand in Gott stärkte und sagte: Gott wird seine Verheißung erfüllen. Wir stehen in der gleichen Weise. Warum sollst du nach Gottes Maßstäben handeln? Warum sollen Gottes Gesetze dein Leben bestimmen, auch wenn alle Menschen um dich herum das Gegenteil tun? Warum sollst du anders sein wie deine Klassenkameraden? Warum sollst du nicht mitmachen, obwohl alle das machen? Warum sollst du sagen: Nein, ich bin nun mal ein Außenseiter und ich nehme es in Kauf, verspottet zu werden, und ich nehme es in Kauf, als Blödmann dazustehen, und ich nehme es in Kauf, zu sagen, ich habe sogar Gottes Gelegenheiten verpasst, wie seine Cousins sagten? Aus dem einfachen Grund: weil der, der die Verheißung gab, sie erfüllen wird. Als er den Naboth umbringen wollte, dann sagte die Abigail, kam zu ihm und sagte: Das lasse der Herr fern von dir sein, dir selbst zu helfen. Merkt ihr, was sie sagt, was das Problem ist? Du hilfst dir selbst. Kurzfristig, jetzt, hier, nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Erde. Und er sagt, der Herr wird an dir erfüllen, was er gesagt hat. Und dann soll dir das nicht zum Herzensvorwurf sein, dass du dir selbst geholfen hast. Der Herr kommt. Der Herr kommt. Schau, welche Hoffnung du hast, welche Berufung du hast. Wir sind Könige des lebendigen Gottes, Priester des Höchsten. Und der Tag kommt, wo sein Reich aufgerichtet wird. Dann lass es dir nicht zum Herzensvorwurf werden, dass du seine Gesetze verworfen hast. Sondern dann wird es dein Ruhm sein, seine Gesetze, seinen Prinzipien gefolgt zu haben. Und drittens, sieh Gottes Kraft. Es war nicht David, es war Gott in David. Es war nicht David, die Versagen Davids zeigen, das hätte Gott den David sich selbst überlassen. Hätte David selbst sein Königtum ruiniert. Paulus betet für die Epheser, dass sie die überragende Größe der Kraft Gottes erkennen sollen, die in ihnen, den Glaubenden, wirksam ist. Wir könnten das Thema nennen, im Leben herrschen. Im Leben herrschen, aus Römer 5, Vers 17. Wie herrscht ein Gotteskind in diesem Leben, in dem die Charakterzüge seines Gottes in den Umständen dieses Lebens herrschen, zur Herrschaft kommen? Seine Sanftmut kommt zur Herrschaft, seine Demut kommt zur Herrschaft, seine Selbstverleugnung kommt zur Herrschaft, seine Vergebung kommt zur Herrschaft, seine Liebe kommt zur Herrschaft. Sie beherrscht die Situation, auch wenn du gehasst wirst, misshandelt wirst, gedemütigt wirst. Er herrscht. Und darum geht es. Wie kann es möglich sein? Durch dein Zusammenbeißen deiner Zähne, durch deine Selbstdisziplin? Paulus betet, dass Gottes Kraft an euch offenbar wird, durch Gottes Macht. Viele Menschen sagen immer, oder viele Christen sagen leider immer, das reicht's. Man kann ja nicht ewig geduldig sein. Das stimmt. Du kannst es nicht, aber Gott kann. Gott kann. Und die Gnade ist erschienen in unser Leben hinein, um uns die Herrschaft zu geben. Nämlich es ist Gottes Macht, die dich befähigt, in allen Dingen ihm zu folgen. Und der sogar daran arbeitet und die Situationen und die Umstände ausgesucht hat, um diese Herrschaft des göttlichen Lebens, der göttlichen Macht offenbar zu werden, sichtbar werden zu lassen in dieser Welt. Merkt ihr, was bedeutet, Licht zu sein, Salz zu sein? Wir sagen manchmal, ich muss überall das Evangelium erzählen, ich muss dem davon Jesus sagen, davon Jesus sagen, davon Jesus sagen. Und was erzählen wir unseren Menschen im Alltag? Wir sagen ihnen, die Charakterzüge Jesus sind nicht für mich. Weil ich bin so, weil er so ist, und ich bin so, weil er so ist, und ich bin, weil er so ist. Nein, im Leben herrschen bedeutet, zurückzukommen. Mit allen und alle Rechtfertigungen ans Kreuz zu bringen, zu dem, der dafür gestorben ist. Und nun auf ihn zu blicken, der mich befähigt in seiner Gnade und fähig ist, mir Gnade genug zu geben in jeder Situation, um seinen Namen zu preisen. In einem Buch las ich das so schön über die Kindererziehung. Da sagte, Kinder bringen uns an unsere Grenzen. Und dann sagt er, dann wissen wir oft nicht, was wir tun sollen. Und er sagte dann, und das war jetzt das Besondere. Er sagte, wir konzentrieren uns oft so sehr darauf, was jetzt das Richtige ist zu tun, in dem Sinn, wie wir das Problem lösen. Er sagt, selbst wenn du nicht weißt, was du tun sollst, achte darauf, dass deine Haltung Gott ehrt. Gott ehrt. Nein, du weißt keine Lösung. Du weißt noch nicht, wie du es verändern sollst. David wusste es auch nicht. achte darauf, dass du ihn preist. Dass er erhaben ist durch deine Antwort. Und dass dies deinen Vorrang hat, deine Priorität hat. Nämlich, dass die Antwort deines Herzens auf die Situation Gott gefällt. Christus sucht die Lektionen für seine Kinder aus. Er, der sein Leben gab, steht nun vor dem Thron Gottes als Priester und betet für uns, wenn wir sündigen. Aber er bringt diese Situation in unser Leben, um sein Leben und die Kraft seines Lebens in uns und an uns offenbar zu machen. Wir wollen auf ihn schauen. Lass uns zu ihm kommen, ja, mit einem aufrichtigen Bekenntnis und einer Rückkehr, seine Herrschaft wieder aufzurichten in unserem Leben zum Lob seines Namens. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Kolosser zeigt, wie es ganz einfach geht. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. So geht es auch. Du hast 1000 Situationen, wo du aufgefordert bist, dich im Krieg, dir aufgefordert bist, deiner Selbstsucht, deinem Neid, deinem Zorn, deiner Unzucht, deiner Lust, den Krieg zu erklären bis zum Tod. Bis zum Tod. Und dann richtet auf in eurem Leben. Zieht nun an als Auserwählte Gottes. Herzliches Erbarmen. Lest den Text einfach durch. Ich möchte es zeithalber jetzt nicht tun, aber für euch selbst lest ihn durch und seht, schaut, das ist Gottes herrliches Ziel für seine Kinder. Und ich denke, David ist uns hier ein großer, großer Ansporn, aber ein großer Ansporn, eine große Hilfe, hier auf den Sohn Davids zu blicken, der sein Leben zu unserer Gerechtigkeit hingegeben hat. Nicht nur, damit wir gerechtfertigt sind vor Gott, sondern dass Gnade im Leben herrscht. Amen.